DW Menschen und Märkte.
US-Sanktionen wegen Nord Stream 2. Konjunktur nimmt wieder Fahrt auf. Premiere für EZB-Chefin Lagarde und Rohstoffe für die Mobilitätswende. Der Blick aufs Ganze. Das sind unsere Themen heute. Mein Name ist Klaus Ulrich. Ein Sanktionsgesetz der US-Regierung gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 könnte noch vor Weihnachten in Kraft treten. Das US-Repräsentantenhaus stimmte in der Nacht zum Donnerstag mit überwältigender Mehrheit für weitreichende Strafen gegen die am Pipeline-Bau beteiligten Spezialschiffe. Martin Ganselmeier.
Es ist eines der wenigen Themen, bei denen Republikaner und Demokraten im Kongress und US-Präsident Donald Trump an einem Strang ziehen. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sorgt in Washington schon lange für Empörung. Wie konnte Deutschland bloß den Bau einer solchen Pipeline unterstützen, lautet die einhellige Kritik im Kongress. Eine Pipeline, die vor allem Russland viel Geld bringt und der finanziell notleidenden Ukraine schadet. Kaum überraschend also, dass das Nord Stream 2-Sanktionsgesetz jetzt gemeinsam mit dem Verteidigungshaushalt verabschiedet wurde, und zwar mit großer überparteilicher Mehrheit. Noch in der kommenden Woche wird auch der Senat zustimmen. Und US-Präsident Trump hat bereits angekündigt, dass er dann das Gesetzespaket zügig unterschreiben und die Sanktionen somit in Kraft setzen wird. Die Sanktionen richten sich vor allem gegen die Firmen und Manager der Spezialschiffe, welche die Pipeline-Rohre auf den Ostseeboden verlegen. Weltweit gibt es nur wenige dieser Spezialschiffe. In der Ostsee kommen die Schweizer Firma All Seas Group und die italienische Firma Saipem zum Einsatz. Die Firmen haben bereits angekündigt, nach Inkrafttreten der US-Sanktionen keine Nord Stream-Rohre mehr zu verlegen. Andernfalls drohen den Managern und Hauptaktionären der Firmen Einreiseverbote in die USA und finanzielle Sanktionen sowie der Verlust lukrativer Aufträge im Golf von Mexiko. Für die an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligten Firmen ergibt sich nun ein Wettlauf gegen die Zeit. 2100 Kilometer Rohre wurden bereits verlegt, es fehlen noch rund 300 Kilometer, knapp 15% also. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach Deutschland wegen Nord Stream 2 attackiert. Wir beschützen Deutschland vor Russland, so Trump, aber dann bekommt Russland Milliarden um Milliarden von Deutschland. Auch die Ukraine, Polen und andere osteuropäische Länder haben in den vergangenen Jahren in Washington Stimmung gegen die deutsch-russische Ostsee-Pipeline gemacht. Während es den Demokraten im Kongress vor allem darum geht, Russlands Präsident Putin und den Staatskonzern Gazprom zu bestrafen, hat Donald Trump eher wirtschaftliche Vorteile für die USA im Blick. Trump möchte, dass die Europäer amerikanisches Flüssiggas kaufen. Aufgrund des Fracking-Booms sind die USA mittlerweile zum größten Erdgasförderer der Welt aufgestiegen.
Aus Washington war das ein Beitrag von Martin Ganselmeier. Die deutsche Wirtschaft nimmt aus Sicht des Münchner IFO-Instituts im nächsten Jahr langsam wieder Fahrt auf. Allerdings sei die deutsche Konjunktur weiterhin gespalten, hieß es dazu heute bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dienstleistungs- und Bauunternehmen legten weiter zu, Teile der Industrie steckten dagegen in einer Rezession. Es gebe aber Licht am Ende des Tunnels. Johannes Frevel.
Rezession in Teilen der Industrie, vor allem bei der Autoindustrie und Zulieferern. Das aber wird kompensiert von einer weiter starken Bauwirtschaft und einer guten Entwicklung im Dienstleistungssektor, etwa im Bereich IT und Internet. Der Staat investiert nicht nur bei der Deutschen Bahn wieder deutlich mehr. Das stabilisiert die Inlandsnachfrage und rettet die deutsche Wirtschaft nach einigen Rezessionssignalen insgesamt in diesem Jahr doch noch in ein kleines Plus von 0,5%. Timo Wollmershäuser, Konjunkturexperte des IFO-Instituts München, erwartet für die nächsten beiden Jahre ein zwar geringeres Wachstum als ursprünglich erhofft, dennoch werde sich die Wachstumsdynamik 2020 gegenüber diesem Jahr verdoppeln, 2021 gar verdreifachen.
Wir haben jetzt noch am Jahresende recht schwache Wachstumsraten, aber das wird sich im Laufe des nächsten Jahres etwas beschleunigen. Dazu trägt auch unter anderem der Staat bei. Er entlastet zum einen die Haushalte über Steuern und Abgaben. Er investiert und konsumiert viel. Es werden Stellen im öffentlichen Sektor aufgebaut. Das stützt die Konjunktur. Insofern denken wir, dass die Binnenkonjunktur, also der Konsum, die Baukonjunktur, die Dienstleistungskonjunktur in Deutschland, dass das weiterhin aufwärts gehen wird. Und wir glauben, dass die Industrie allmählich aus der Rezession rauskommt.
1,1% Wachstum 2020 und 1,5% mehr Bruttoinlandsprodukt 2021. Die deutsche Wirtschaft brauche kein kurzfristiges Konjunkturprogramm, stellt IFO-Präsident Clemens Fuest klar.
Die Politik kann wenig tun, um die Industrie speziell zu stützen, denn da kommt ja die Nachfrage vor allem aus dem Ausland. Es ist jedenfalls der Bereich, der schwächelt. Wir haben mit einem Wachstum von 1,1% im nächsten Jahr auch keine Rezession. In einer starken Rezession sollte man ein Konjunkturprogramm machen, sonst sollte man davon die Finger lassen.
Nicht nur für die Wirtschaft, auch für Arbeitnehmer geht ein gespaltenes Signal von der IFO-Winterprognose aus. Trotz wachsender Kurzarbeit, vor allem bei der Autoindustrie und Zulieferern, erwarten die Münchner Konjunkturforscher bis Ende 2021 eine weiter, wenn auch nicht mehr so dynamisch wie bisher, sinkende Arbeitslosenrate. Geringer als in den Vorjahren dürften demnach jedoch künftige Tarifabschlüsse ausfallen.
Was sich ein bisschen ändern wird, ist die Lohndynamik. Da haben wir jetzt schon erste Lohnabschlüsse in der Chemie gesehen. Also das wird deutlich schwächer ausfallen, als wir das in den letzten Jahren gewohnt waren. Aber was wir eben auch sehen, ist, dass diese schwächeren Tariflohnanstiege im nächsten und im übernächsten Jahr eigentlich durch den Staat ausgeglichen werden. An den verfügbaren Einkommen, wo ja noch die Renten, die Transferzahlungen, Kindergeldzahlungen und so weiter mit reinfließen, aber auch eben die Steuerlast. Das wird alles die Haushalte entlasten und bei den verfügbaren Einkommen sehen wir eigentlich so gut wie keine Änderung.
Sinkende Arbeitslosenzahlen und Lohnwachstum weiter oberhalb der Inflationsrate dürften auch in den kommenden Jahren die Binnennachfrage stabilisieren.
Johannes Frevel berichtete. Seit dem 1. November ist Christine Lagarde Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Einige öffentliche Auftritte hat sie bereits in ihrer neuen Rolle absolviert. Heute kam aus Sicht der Finanzmarktprofis eine weitere Premiere. Sie stellte sich zum ersten Mal den Fragen von Finanzjournalisten im Anschluss an die Ratssitzung in der Frankfurter EZB-Zentrale. Viktor Goitka.
Auf ihrer ersten Pressekonferenz nach einer Ratssitzung der EZB gibt sich die neue Chefin Christine Lagarde charmant wie eh und je. Auf die Begrüßung eines Journalisten antwortet sie auf Deutsch.
Welcome to Frankfurt, Madame Lagarde.
Dankeschön.
Dankeschön, sagt die frisch gebackene EZB-Präsidentin wohlgemerkt auf Deutsch. Doch ob auch ihre Zinspolitik deutscher wird, die Zinsen also wieder steigen? Nein, sagt Carsten Bjeski, der Chefvolkswirt der Bank ING.
Die Zinsen bleiben unverändert und auch das Anleihenkaufprogramm wird weiter so gefahren. Und bisher sehen wir 0,0 Veränderungen zwischen Lagarde und Mario Draghi.
Die neue Chefin setzt den Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi fort. Wenn die EZB Geld leiht, dann zum Leitzins von 0%. Wenn Banken bei der EZB Geld parken, dann zum Negativzins von minus 0,5%. Die umstrittenen Anleihekäufe gehen weiter. Es ist ein Dreischlag, um die Konjunktur anzukurbeln. Und diese Dinge liest die neue EZB-Chefin minutenlang vom Redemanuskript ab, im besten Notenbanker-Latein. Genauso ist die transparente und konsistente Implementierung des fiskalischen und ökonomischen Rahmenwerks der Europäischen Union im Lauf der Zeit essentiell, um die Resilienz der Eurozonenwirtschaft zu stärken. Das also soll die charmante neue EZB-Chefin sein? Viele Beobachter am Börsenparkett waren schon verwundert. Doch nach ihrer Rede macht Lagarde einen Schnitt.
I'm going to take just a couple of minutes of your time to tell you a few things.
Sie will also etwas sagen, sagt Christine Lagarde und lehnt sich nach vorne in Richtung der Journalisten im Saal.
I will have my own style. I'm going to be myself and therefore probably different.
Ich werde ich sein, sagt Lagarde, und gerade deswegen anders. Anders als ihr Vorgänger Mario Draghi, und das soll sich auch in der Linie der Notenbank bemerkbar machen. Ab Januar soll in den Türmen der EZB jeder Stein der Politik auf den Prüfstand. Selbst der wichtigste Fixpunkt der EZB-Politik könnte fallen. Das Inflationsziel von nahe bei 2%. dass höhere Preise also dann als besonders stabil gelten, wenn sie knapp 2% steigen. Wie so ein Kurswechsel aussehen könnte, das weiß Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der VP Bank.
Mal ins Unreine gedacht, es könnte ja zukünftig dann der Fall sein, dass die EZB ihr Inflationsziel auch dann bereits schon erfüllt sieht, wenn die Inflationsrate bei über einem Prozent liegt. Wäre das dann der Fall, wie aktuell, wir haben eine Inflationsrate von über 1%, dann könnte die EZB dann bereits schon tatsächlich frühzeitig die Zinsen anheben und damit die Negativzone hinter sich lassen.
Und so könnte die neue Notenbankchefin am Ende doch radikaler sein, als viele jetzt glauben. Denn einem geldpolitischen Lager will sie sich nicht zuteilen lassen. Sie sei weder Falke noch Taube, sie sei eine Eule, sagte Lagarde. Und sie will, Stichwort Natur, die Klimapolitik zum Bestandteil der EZB-Strategie machen. Klingt zwar gut, ist aber völlig falsch, findet VP-Banker Thomas Gitzel.
Wir sind in einem Klimawandel, aber das ist nicht Aufgabe der Geldpolitik, das ist Aufgabe der Politik. Ich sehe diesen Punkt tatsächlich als kritisch.
Auch wenn der Inhalt der EZB-Geldpolitik umstritten bleibt, Börsenmakler Stefan Scharfetter von der Baader Bank stellt Lagarde zumindest eine gute Haltungsnote aus.
Also es ist nicht so diese etwas langweiligen und lahmen Pressekonferenzen am Schluss von Herrn Draghi, sondern natürlich als Französin sehr charmant, offen, lustig. Das fand ich prima.
So viel von Viktor Goitker. Diese Woche haben wir uns in einer kleinen Serie auf Schatzsuche begeben. Woher kommen die Rohstoffe für die Mobilitätswende? Heute schauen wir uns die Problematik einmal im großen Zusammenhang an. Elisabeth Weidt hat einen Physiker getroffen, der sagt, wir verlieren uns bei der Debatte um Mobilität und Klimakrise im Klein-Klein und damit das Große und Ganze aus den Augen.
Alexander Michaelis ist Leiter des Fraunhofer-Instituts in Dresden und heute als Experte in den Bundestag geladen. Er trägt eine randlose Brille und eine lachsfarben gestreifte Krawatte. Es geht um E-Mobilität und Rohstoffe. Die Parteien dürfen Fragen an eine Expertenrunde richten. Die Fragen dürfen exakt 2,5 Minuten lang sein. Die Antworten 6 Minuten. Wer überzieht, wird vom Sitzungsleiter ermahnt. Es überziehen ausschließlich die Fragenden, nicht die Antwortenden. Und genau diese Fragen seien manchmal sehr bezeichnend, sagt der Professor.
Das ist eine große Aufgabe, sicherlich auch der Politik. Und das, was mich dann halt auch in solchen Ausschüssen immer so ein bisschen beunruhigen, dass natürlich auch ein Politiker versucht, das immer zu vereinfachen, weil er sonst gar nicht verstehen kann vielleicht. Ja. Und dann drohen da Dinge zu passieren, die vielleicht zu Schwierigkeiten führen.
Nach der Ausschusssitzung hat der Physiker noch ein bisschen Zeit, bevor er den Zug zurück nach Dresden nimmt. Er sitzt in einer ledernen Sofaecke mit Blick auf vorbeieilende Bundestagsbeschäftigte. Lithium und Kobalt für die Batterien von E-Autos aus Bolivien oder dem Kongo? Da gäbe es andere Lösungen, glaubt Michaelis.
Wir müssen uns auf Realitäten konzentrieren und die Dinge, die wir wirklich im Griff haben, die sollten wir machen. Nämlich Technologien entwickeln, die wir dann wirklich unter Kontrolle haben. Das ist zum Beispiel der Vorteil am Recycling. Uns den Gedanken zu machen, wie wir im Kongo jetzt die Abbaubedingungen, das ist wichtig, müssen wir machen. Ja? Aber da sind unsere Möglichkeiten limitiert, zumal auch unsere technologische Einflussnahme immer begrenzter wird. Wir haben ja noch nicht mal mehr die Firmen, die diese Materialien teilweise verarbeiten können.
Transparenz in den Lieferketten sei wichtig, um Menschenrechte und Umweltstandards durchzusetzen. Aber der wirkliche Hebel liege anderswo. Den Schwellenländern und selbst gescheiterten Staaten wie dem Kongo könnten Deutschland und die EU mehr helfen, wenn sie dort regenerativen Strom aus Sonne und Wind fördern würden.
Die E-Mobilität hat auf das Klima überhaupt keinen Einfluss, ja, weil das ist eine andere Antriebsart. Ob ein Batteriefahrzeug klimarelevant wird, das hängt von dem Strom ab, der da reinkommt. Solange wir noch Kohlestrom haben, macht das wenig Sinn. Also wir müssen dann auch wirklich ein solches Batteriefahrzeug mit erneuerbarem Strom versorgen. Das ist die eigentliche Thematik. Wo kommt eigentlich der erneuerbare Strom hin? Vielleicht auch etwas, was vielen Leuten nicht bewusst ist.
Überhaupt sei vielen Menschen vieles nicht bewusst.
Das eigentliche Problem, was wir ja haben, ist ja gar nicht das Klima. Das ist auch ein Problem. Das eigentliche Problem ist, wir haben 8 Milliarden Menschen. Ja? Und wir werden dann irgendwann mal 10 Milliarden oder 12 Milliarden haben. Und die brauchen immer mehr Ressourcen. Und dadurch wird natürlich der gesamte Ressourcenbedarf steigen. Das ist ein prinzipiell geopolitisches Problem, was wir haben, völlig unabhängig von der Elektromobilität.
Es wäre auch deshalb regelrecht verrückt, jetzt ausschließlich auf E-Mobilität zu setzen. Vielleicht sollten wir auch zuerst einmal versuchen, weniger Rohstoffe und Energie zu verbrauchen, sagt Michaelis. Jeder Einzelne und die Menschheit als Ganzes. Denn es ginge schließlich um eine globale Herausforderung.
Ein Beitrag von Elisabeth Weidt war das. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.